Wenn du deine Kunden zur Altersvorsorge berätst, dann haben wir jetzt was für dich.
01.01.2027 wird Riester vom neuen Altersvorsorgedepot abgelöst.
Daraus ergibt sich für dich als Makler und Vermittler eine große Vertriebschance.
Denn in einigen Fällen ist die alte Riester-Förderung für deine Kunden lohnender, in anderen Fällen die neue Förderung im AV-Depot.
Für wen was zutrifft, kannst du im neuen Fördervergleichsrechner vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung kostenfrei vergleichen.
Gehe dazu auf fairadvisor.net und starte direkt mit den ersten Berechnungen.
Du bist damit zeitig vor der großen Werbewelle zu diesem Thema und positionierst dich als Experte bei deinen Kunden.
Zudem eröffnest du dir damit eine attraktive Umsatzchance und sicherst deinen Kunden dauerhaft die individuell beste Förderung für ihre Altersvorsorge.
Eine Kapitalübertragung von Riester ins neue AV-Depot ist zukünftig möglich, beispielsweise bei veränderter Familiensituation.
Mit dem Fördervergleichsrechner machst du die Unterschiede visuell greifbar und zeigst deinen Kunden transparent, warum er jetzt noch handeln sollte, um sich alle Optionen offen zu halten.
Warte nicht, bis dein Kunde aus Radio oder Fernsehwerbung oder seine Hausbank von dem Thema erfährt, sondern positioniere dich jetzt als der Berater mit Expertenwissen zur aktuellen Veränderung.
Auf fairadvisor.net findest du den kostenfreien Rechner. Wir wünschen dir viel Erfolg damit. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nicolas Vogt und hier mit dir auf deinem Ohr ist heute der Christian Schneckel von der FEMA. Christian verantwortet dort den Unternehmermarktplatz. Was das ist und wer die FEMA ist, darüber sprechen wir gleich. Und deshalb springen wir direkt mal rein und ich sage ein kräftiges Hallo ins Homeoffice nach Sachsbach-Walden. Lieber Christian, herzlich willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einleitung und dass ich bei dir sein darf in deinem Podcast. Vielen Dank dafür. Freut mich heute nicht aus Karlsruhe, heute aus Sassbach-Walden. Aus dem Homeoffice war gestern etwas spät bei einer Veranstaltung, deswegen nicht die Anfahrt nach Karlsruhe, aber natürlich auch sehr gerne hier aus Sassbach-Walden.
Ich finde das gut. Erstens, das Internet ist gut. Zweitens, du hast deine Ruhe. Und dann können wir in Ruhe über dieses spannende Thema sprechen. Aber bevor wir da reinspringen in den Unternehmermarktplatz, die FEMA ist natürlich vielen Hörern bekannt, aber vielleicht halt nicht allen, weil sie ist ja nicht grundsätzlich für jeden offen unbegrenzt. Magst du mal ein, zwei Sätze dazu sagen, wer ist die FEMA und wann kann ich die als Versicherungsmakler nutzen?
Ja, die FEMA ist ja bundesweit die größte genossenschaftliche organisierte Verbundenheit von Versicherungsmaklern als Genossenschaft. Die FEMA ist gegründet 1997 durch ganz wenige Makler, damals noch ehrenamtlich. Es waren genau 8 Makler, die FEMA gegründet haben, die da mit ihren eigenen Konzepten sich gegenseitig unterstützt haben. Und da kam der genossenschaftliche Gedanke eigentlich als Idee. Ich möchte die Geschichte nicht ausführen, sonst sind wir dann ziemlich schnell am Ende. Aber mittlerweile hat die FEMA 270 Mitarbeiter. Wir haben zurzeit ca. 4.700 Mitgliedsbetriebe. Das heißt, die FEMA wird, wenn ich die Mitgliedsbetriebe mit der Mannschaft, die in den einzelnen Maklerbüros arbeiten, dann sind es so ca. 32.000 Anwender, die da fast täglich daran mitarbeiten und sich ihre Angebote holen, eindecken oder auch Informationen, Weiterbildungen sich holen. Also die FEMA ist in dem Bereich sehr bedeutend und auch sehr gefragt. Das mal zur FEMA. Die FEMA hat sich sehr, sehr stark entwickelt. Da gab es eine richtige Explosion. So als die Vermittlerrichtlinie kam, da war die FEMA schon auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen Pferd gesessen. Wir hatten schon immer von Haus aus die Weiterbildung ganz weit oben angesetzt, auch ohne Richtlinien, ohne Weiterbildungsstunden, die man jährlich nachweisen muss. Aber als die dann 2018 auch rechtlich zum Nachweis Grundlage wurde, da war die FEMA natürlich der erste Ansprechpartner, weil wir konnten schon alles liefern, alles geben und haben jetzt seit letztem Jahr noch das schöne Konferenzzentrum in Karlsruhe. Da können wir natürlich noch sehr, sehr viel mehr leisten. Ein ganz tolles Fernsehstudio. Und durch die Mediathek, die dadurch entsteht, muss ich sagen, ja, da ist die FEMA sicherlich bei vielen bekannt und bei vielen auch geschätzt. Die FEMA hat aber auch eines, sie hat so ein bisschen Kriterien. Hatte sie schon immer, das eine Genossenschaft wird durch Genossen auch geleitet, geführt und repräsentiert. Und die Genossen geben ja auch vor, wie die FEMA sich aufzustellen hat. Und es gibt so ein paar Hürden, um FEMA-Partner zu werden. Das ist zum Beispiel so eine Umsatzhürde. Man sollte 100.000 Euro Cottage-Umsatz im Jahr haben. So, das ist so ungefähr die Richtlinie, Richtschnur, die Hürde, die man nehmen muss. Aber man sollte auch 3 zur Ausbildung bzw. Weiterbildung verpflichtende Personen im Betrieb beschäftigen. Das sind 2 von ein paar Kriterien, aber das sind sicherlich genau die Hürden, die einige Makler haben. Bei Jungmaklern, da gibt es eine kleine Ausnahme, da würden wir auch gern mal mit einem Businessplan vielleicht uns auseinandersetzen, weil wir möchten natürlich der jungen Generation das nicht verwehren. Das wäre auch völliger Unfug. Wir haben nachher gleich das Thema Konsolidierung und das Durchschnittsalter im Maklermarkt, da wäre es falsch, jungen Maklern den Weg zu verwehren. Aber dann möchten wir schon wissen, wie ist dein Weg und wie ist dein Businessplan und wo möchtest du eigentlich hin?
Was passiert dann, wenn ich als Jungmakler jetzt reinkomme über diese Sonderlösung, aber dann nicht innerhalb von ein paar Jahren dann doch die Kriterien, die eigentlich zu erfüllen sind, erreiche? Also muss ich die irgendwann erreichen oder nicht?
Ja, natürlich würden wir schon gerne sehen, dass ein Businessplan den man ja vorlegt, auch erreicht wird. Man wird auch nicht sofort Genosse. Genosse wird man dann sicherlich erst werden können, wenn man die Kriterien dann auch erreicht hat. Aber man kann ja auch Partner der FEMA sein, also ohne gleich ein Genossenschaftsmitglied zu werden, also einen Anteil zu schreiben.
Das heißt, nur wenn ich Genosse werden will, muss ich die 100.000 Umsatz und 3 Mitarbeiter haben oder auch als
Partner? Nein. Also wir wollen schon, dass unsere Partner diese Grundlagen haben, aber der Jungmakler, der wird nicht Genosse, also auf jeden Fall nicht sofort Genosse, kann dann auch keine Umsatzbeteiligung bekommen. Unsere Genossen kriegen ja Gewinnbeteiligung und die ist sehr ordentlich. Und da müssen wir schon irgendwelche Regularien haben. Aber ich will damit auch sagen, wenn uns vielleicht Jungmakler zuhören oder Interessierte zuhören, man sollte sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, mal ins Gespräch gehen. Wenn man gerne FEMA-Partner werden will, gibt es darüber hinaus auch Lösungen.
Was, weil du es gerade angesprochen hast, gibt es denn zusätzliche Kriterien, wenn ich jetzt FEMA-Partner bin, um dann auch Genosse werden zu können, um Genossenschaftsanteil zu zeichnen?
Ja, also um Genosse zu werden, muss ich dann schon diese Kriterien erfüllen. Also das sollte ich schon haben.
Das sind die gleichen.
Ja. Da gibt es natürlich auch noch so eine...
Wenn ich Partner bin?
Ich sollte keine Mehrheitsgesellschafter haben. Eine Bank oder Versicherungsgesellschaft sollte nicht dabei sein. Das sind natürlich unsere Kriterien. Und ich sollte mich auch von einem Partner, FEMA Genosse, nicht direkt abgespaltet haben. Da gibt es so eine Sperrfrist von 3 Jahren. Also wenn sich 2 Gesellschafter zum Beispiel aus einer GmbH trennen, die Wahlen Genosse und der sich trennt, möchte dann wieder Genosse werden. Da gibt es eine Sperrfrist von 3 Jahren, es sei denn, der Kollege, von dem er sich getrennt hat, hat nichts dagegen. Der widerspricht dem Ganzen nicht. Also es gibt schon noch ein paar Kriterien darüber hinaus, aber die kann man alle erfüllen. Also ich glaube nicht, dass das so furchtbar hohe Hürden sind.
Und der Mehrwert ist dann, also grundsätzlich als Genossenschaft, sagt man, Einkaufsgemeinschaft gegenüber der Versicherer, das heißt potenziell bessere Konditionen eventuell, als ich das direkt hätte. Aber ihr habt ja auch ganz viele Sonderkonzepte, die dann einfach mehr Leistungen haben als vielleicht der Standardtarif.
Ja, da kann man vielleicht herausstellen, dass die immer zeitgemäße Optimierung der bestehenden Versicherungsprodukte die wir in unseren Vergleichsprogrammen vorgeben, dass das eigentlich ein spezieller Punkt der FEMA ist, aber was ganz, ganz weit oben steht, die weit und umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeit, die wir bieten, FEMA TV, die Workshops, Präsenzworkshops, aber auch die ganze Mediathek, die vorgehalten wird, also ich kann mich ja weiterbilden, 24/7. Völlig egal wann. Und diese Weiterbildungszeiten werden von uns auch im Hintergrund gehostet und auch, wenn gewünscht, bestätigt.
Ja, also wir sind ja auch FEMA-Partner und ich kann es auf jeden Fall empfehlen, dass man sich damit auseinandersetzt, wenn man noch nicht FEMA-Partner ist oder auch Genosse. Und jetzt gibt's aber bei der FEMA bisher etwas versteckt den Unternehmermarktplatz. Ich sage bisher versteckt, weil man findet ihn eigentlich nur durch Zufall oder wenn einem jemand was darüber erzählt hat. Das soll sich jetzt in Zukunft ändern, aber kannst du erstmal sagen, wofür gibt's eigentlich den Unternehmermarktplatz? Was steckt denn da dahinter? Welches Ziel verfolgt ihr da?
Ja, du hast recht. Der Unternehmermarktplatz wurde 2015 schon so ins Leben gerufen, weil man 2015 schon so eine Konsolidierungswelle bemerkt hat, allerdings noch ein bisschen abgeschwächt. Da haben sich die Großen so ein bisschen am Markt abreagiert. Da wurde aber bei der FEMA schon reagiert und das Ding mal ins Leben gerufen. Allerdings, ich sage jetzt mal, im Versicherungsmarkt würde man vielleicht nebenberuflich sagen, also so nebenher irgendwie so ab und zu, wenn sich jemand gemeldet hat, hat man weiterer Partner eine Adresse zugeschickt und setz dich mal mit dem in Verbindung. Das hilft nicht.
Also es geht grundsätzlich drum, um vielleicht da kurz abzuholen, dann Makler zusammenzuführen, wenn einer in den Ruhestand treten möchte und sein Unternehmen in gute Hände weitergeben möchte, dass es dann wieder auf der anderen Seite er jemanden findet, der übernimmt. Und um die Unternehmer zusammenzubringen, gibt es den Unternehmermarktplatz, richtig?
Dafür gibt es den Unternehmermarktplatz. Die Grundlage dessen war ja, dass zurzeit gibt es ca. 46.500 Versicherungsmakler bundesweit. Und davon, also bei den Maklern ist das Durchschnittsalter ca. 56 Jahre. Also es gibt natürlich einige, die auch drüber liegen. Es gibt einige, die auch drunter liegen natürlich, aber der Durchschnitt 56 ist schon sehr, sehr hoch. Und ca. 700 denken darüber nach, ihren Betrieb abzugeben. Jedes Jahr. Das hat für uns dann so mal die Glocke läuten lassen. Wir müssen uns da vielleicht ein bisschen engagieren und auch unterstützen. Das war, wie gesagt, bis einschließlich letztes Jahr ein bisschen, ich sage nochmal, nebenberuflich, war nicht sehr gut gemanagt. Seit diesem Jahr wollen wir das besser machen, haben den Unternehmermarktplatz völlig neu strukturiert, haben eine neue Datenbank aufgesetzt. Das ist eine Datenbank, wo ich auch ein bisschen die Makler miteinander vergleichen kann, also nicht nur regional schaue, wo sitzen denn die Makler, wer ist relativ nah beieinander, um eine regionale Qualität auf der Straße zu halten, um die Kunden regional weiter betreuen zu können, um einfach vor Ort zu bleiben. Das, was jeder Makler, also mittelständischer Makler auf jeden Fall, auf seiner Homepage verspricht, dass er immer für seinen Kunden auch persönlich da ist. Und genau das wollen wir erstmal gewährleisten. Der Kunde steht im Vordergrund. Aber auch die Selektion, was macht denn ein Makler? Also wir fragen da im Vorfeld ab, machst du was Besonderes? Hast du eine Zielgruppe oder bist du spezialisiert auf Speditionen oder Taxiunternehmen oder Ärzte oder Landwirtschaft? Das hören wir ja relativ viel. Dann werden wir niemand, der Speditionen spezialisiert betreut, niemand zu jemand bringen wollen, der Ärzte betreut, weil das einfach nicht funktioniert. Es wird, da kann man eigentlich gleich von vornherein sagen, selbst der Versuch wird scheitern, weil wenn nicht die gleiche Sprache gesprochen wird, dann wird es halt nicht gehen. Diese Selektion führen wir im Vorfeld schon durch und hier führen wir speziell dafür eine Datenbank, die uns das ermöglicht, relativ schnell zu tätigen.
Was denn der Grund, warum sich die FEMA da grundsätzlich so engagiert in dem Bereich? Man sagt ja, ich bin die Genossenschaft für Versicherungsmakler. Wenn jemand nicht mehr Versicherungsmakler ist, dann hat er halt nichts mehr mit der FEMA zu tun. Also auf die Position könnte man sich ja theoretisch auch stellen. Warum ist es euch da wichtig, in dem Bereich zu unterstützen?
Ja, wir haben schon gemerkt, dass auf dem Markt sehr viel Aggregatoren unterwegs sind, große Aufkäufer unterwegs sind, große Maklerhäuser unterwegs sind. Zunächst waren es die Industriemakler, die abgeräumt haben, zum Teil gut, zum Teil schlecht, Dinge aufgekauft haben, manchmal oft nicht passend, aber das sind die Kunden dann wirklich die Leidtragenden. Das hat sich dann immer weiter nach unten getrieben, sprich zunächst waren es mal die großen Maklerbetrieben, die da konsolidiert wurden, aber jetzt geht es im Bereich, was auch die Genossenschaft und die Partnerstruktur der FEMA betrifft, also die Makler der FEMA betrifft. Und die klassischen mittelständischen Makler, will ich einfach mal dazu sagen. Und da sind viele dann auch in Fallen reingetreten, die so man nicht gehen sollte. Hier bieten wir die Unterstützung an. Wir wollen erster Ansprechpartner sein für jeden Makler, der sich damit beschäftigt. Möchte auch darauf hinweisen, dass das nicht unbedingt ein FEMA-Kollege sein soll, weil man sich da an den Markt denken, nicht nur an FEMA-Kollegen, natürlich die immer an erster Stelle. Aber wir gehen da auch einen Schritt weiter und sagen, wenn eine Frage aus dem Haus eines Nicht-FEMA-Kollegen ist, dann geben wir dem genauso Antwort und helfen genauso, wie man jedem anders auch helfen würde. Das ist völlig in Ordnung. Aber wir wollen einfach grundsätzlich mal sensibilisieren, was machst du, wenn ein großer Aggregator zu dir kommt, dir irgendetwas anbietet, irgendetwas schildert, ein Angebot abgibt, sei es eine Einmalzahlung, eine gestreckte Zahlung oder vielleicht sogar eine Rente. Auf was hast du zu achten? Was solltest du tun? Was solltest du lesen? Welche Klausel ist für dich da ganz wichtig? Und wie geht man eigentlich überhaupt so einen Prozess an? Wie mache ich das? Also nehme ich dann einfach so ein LOI von einem großen Aufkäufer, unterschreibe das, darf niemand mehr über das erzählen, was ich vielleicht an Fragen hätte. Ist das gut für dich oder ist das nicht gut für dich? Sollte man einen anderen Weg wählen? Das Zweite, die Qualität, die man über Jahrzehnte seinen Kunden gegenüber versprochen hat und auch geleistet hat, bleibt die denn bei deinem Kunden, wenn ich jetzt an solche großen Aggregatoren verkaufe? Ist das gegeben oder ist das nicht gegeben? Das sind alles Fragen, die wir stellen und damit auch gleich Hilfestellungen, indem wir vielleicht auch Alternativen bieten. Lass uns vielleicht auch mal noch einen Plan B für dich entwickeln. Gibt es vielleicht noch was anderes für dich, was dann zum Schluss sich auch als ganz gut herausstellen kann? Möglichkeiten gibt es. Man gibt gerade sowas, so ein Lebenswerk, immer nur einmal aus der Hand. Aber dann muss es auch passen und dann muss es stimmen. Und dann darf man ruhig auch zwei Wege mal beschaulich angucken und vielleicht auch mit zwei verschiedenen Personen reden. Das darf schon sein.
Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt FEMA-Partner bin und überlege mir, meinen Betrieb abzugeben und habe Angebote, dann könnte ich mich an die Firma wenden, an dich und sagen, lass uns mal darüber sprechen. Hast du vielleicht noch zusätzliche Blickwinkel, die ich noch nicht beachtet habe? Ich verstehe, dass es für die FEMA dann ein Vorteil ist, wenn jetzt der Nachfolger ebenfalls FEMA-Partner ist, weil dann ja auch der Bestand bei der Genossenschaft bleibt. Also es bleibt halt ein FEMA-Partner dann einfach und wandert nicht ab. Du sagst ja, der neue Nachfolger muss kein FEMA-Partner sein. Wenn er den FEMA-Betrieb übernimmt, dann wird er ja sozusagen über den Betrieb zum FEMA-Partner. Das ist ja auch ein Vorteil für die FEMA. Und andersrum, wenn der neue zwar FEMA-Partner ist, aber der alte noch nicht, dann gewinnt die FEMA ja auch dadurch wieder Volumen dazu, was ja positiv ist und absolut berechtigt. Weil das so erklärt für mich so dann das Interesse der FEMA, das ja absolut legitim ist.
Ja, natürlich, die FEMA hat das Interesse, dass die Bestände in guten Händen bleibt. Es macht ja auch keinen Sinn, dass die guten Produkte der FEMA, die bei den Kunden ja vorliegen, dass die sich ändern, weil jetzt ein nicht
FEMA. Das ist das Thema mit den Deckungskonzepten, ne? Weil Beispiel, die sind halt schwer von jemand anders zu übernehmen, dann die müssen dann nicht bei der FEMA bleiben. Ja.
Also auch das ist wichtig. Einmal die Qualität in der Kundenberatung, Betreuung. Aber auch die Qualität der Produkte selber, die wollen wir da bei den Kunden halten und der Kunde geht, und so FEMA hat ja das Slogan vom ersten Tag an, von Maklern für Makler, und wir denken wie Makler, wir sollen auch so ausgerichtet sein wie Makler, und letztendlich geht es ja um Kunden, wir reden ja nicht von Maschinen oder Obst oder Gemüse, sondern wir reden von Menschen und deren Vertrauen, und da sollte man einfach sehr sensibel damit umgehen.
Und dann hat in der Vergangenheit jetzt, als es ja ein bisschen stiefmütterlich noch lief bei euch als Halbtagsjob oder Nebenjob, hast du gesagt, hat da die Nachfrage dann einfach von Maklerseite stark zugenommen, oder wie kam es dann dazu, dass ihr gesagt habt, jetzt setzen wir es richtig auf?
Ja, gut, wir haben dann werblich auch viel gemacht. Wir haben Newsletter geschrieben, wir haben dieses Jahr 4 Fernsehsendungen gemacht, immer mit der Überschrift, wir müssen mal darüber reden. Das war so mein Slogan. Das war in Form von Podiumsdiskussionen. Ich habe da auch immer Spezialistentum dabei gehabt. Ein Name kennt jeder, Stefan Michaelis, war gleich in der ersten Sendung dabei. Da haben wir auch mal so über die Sensibilität des Ganzen gesprochen. Also wir haben einfach Werbung betrieben, sind auch zu Versicherer gegangen, haben dort die Maklerbetreuer der Versicherer informiert. Ich will jetzt mal nicht sagen geschult, aber ich habe einfach informiert, was die FEMA denn da leisten will und machen möchte. wie gesagt, ich habe es gerade vor, glaube ich, schon gesagt, gerade gestern bei der Gotha bei einem größeren Event dabei gewesen, ja, wieder vorgestellt und da sieht man auch die Sinnhaftigkeit. Die Versicherer haben natürlich Interesse, dass wir das tun, weil bei jeder größeren Übergabe, also in Großinvestoren, da kommen die Investoren natürlich zunächst und nehmen ihr Telefon in die Hand und rufen nach Quotageoptimierung. Das möchten die Versicherer natürlich auch nicht so wahnsinnig gerne, weil da ihr eigener Profit natürlich auch sinkt. Natürlich auch Overhead FEMA sinkt, das muss man auch fairerweise so sagen. Aber wir wollen einfach die Qualität weiter belassen. Und die Versicherer arbeiten ja auch gern mit der FEMA zusammen, weil sie wissen, durch die FEMA-Partner, durch die gut qualifizierten, geschulten FEMA-Partner kriegen sie auch gut qualifiziertes Geschäft. Das sind die Versicherer gewöhnt von den FEMA-Kollegen. Und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch die ganzen vier Gruppierungen, wir kommen jetzt hier noch drauf zu sprechen, dass die Besonderheiten der FEMA schon auch bei den Versicherern, später kommt noch das Thema, auch bei den Banken zum Beispiel sehr, sehr gut ankommen.
Hast du denn da Erfahrung gemacht bezüglich der Vorbereitung der Makler? Das ist ja oft ein Thema, dass viele dann so ein halbes Jahr vorher entscheiden, dass sie ihren Betrieb abgeben möchten, was nicht immer optimal ist, sondern dass man das ja eher ein paar Jahre vorher schon mal planen und vorbereiten sollte. Ist das immer noch so, dass das ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und dann hoppla hopp gehen muss? Oder ist es inzwischen so, dass die Makler da sich schon ein paar Jahre vorher ordentlich drauf vorbereiten?
Also in der Tat, die Frage kommt sehr, sehr häufig. Sprich, wann soll ich denn mit der Vorbereitung einer Übergabe beginnen? Meine Antwort ist grundsätzlich immer jetzt. Sofort. Heute. denn ja. Es ist ja so, wir haben hier Makler und Makler sind Kaufleute und Kaufleute sollen ihre Betriebe so führen, wie man kaufmännisch richtig führt. Ob das steuerrechtlich ist, ob das datenschutzrechtlich ist, ob das im Mandatsbereich richtig ist, aber auch die Verträge richtig sind, geordnet sind, aktuell sind. Da gibt es ja für alles Möglichkeiten, wo die FEMA auch Hilfestellungen gibt. Das hat jetzt nicht unbedingt immer was mit dem Unternehmermarktplatz zu tun. Aber die FEMA ist da ja sehr, sehr breit aufgestellt. Wir unterstützen ja auch unsere Makler im Bereich Backoffice zum Beispiel. Das geht bis hin, dass wir auch Aktualisierungsmaßnahmen durchführen für unsere Partner und Kollegen. Und da sage ich, schau bitte, dass deine Mandate aktuell sind, dass deine Datenschutzerklärung aktuell ist, möglichst alles digitalisiert natürlich, dass deine Jahresgespräche aktuell sind, dass die vorliegen, das wäre ganz, ganz toll. Und so sollte man seinen Betrieb immer wieder jedes Jahr neu nochmal durchleuchten. Was fehlt? Welche Nuance kann ich noch machen? Welches Blümchen kriege ich denn noch hübsch in den Betrieb rein? Und je hübscher ich bin, je moderner ich bin, je schöner ich aufgestellt bin, je mehr ist mein Betrieb natürlich dann auch irgendwann mal wert. Und ganz entscheidend, er ist auch viel einfacher zu übergeben. Wenn ich da klassisch gut aufgestellt bin, dokumentiert bin, dann, du kennst die Aussage Due Diligence, also so die Risiken eines Betriebes zu durchleuchten. Wenn ich die Risiken alle nachweislich dokumentiert ausschließen kann, ja, dann habe ich es natürlich als Verkäufer, wie aber auch als Käufer, viel, viel einfacher, so einen Betrieb mit gutem Gewissen, ohne Angst, ohne Hemmnisse auch zu übernehmen. Und dann kann ich auch sagen, dann wird ein Käufer auch bereit sein, mal so einen Tick über das gehen, was man vielleicht üblich so im Kopf hat, wenn das funktioniert, ja, wenn das alles geordnet ist.
Weil es ist ja ein großer Wert der Ruhestandsversorgung der Kollegen in der Regel, der eigene Betrieb. Zumindest ist er so eingeplant und oft dann ist vielleicht einer oder andere überrascht, wenn da nicht der Wert tatsächlich von jemand anders bereit ist. Also niemand bereit ist, den Wert dann wirklich auch zu zahlen, weil halt nichts vorbereitet wurde. Und deshalb ist es meines Erachtens auch eine strategische Frage. Also die ganze Unternehmensstrategie sollte eigentlich meines Erachtens so ausgerichtet sein, dass der Betrieb unabhängig von mir als Inhaber einen Wert darstellt. Und das tut er eben nur, wenn ich die Dinge dokumentiere, wenn ich alles nach den kaufmännischen Prinzipien erstmal einrichte und dann möglichst auch den Markenaufbau etc. So vollziehe, schon zu, sag mal, produktiven Zeiten idealerweise, dass ich Schritt für Schritt aus der reinen Fachkraftaufgabe rauskomme und damit ja ersetzbar werde. Und damit habe ich ja dann einen Betrieb, den ich auch wirklich weitergeben kann. Nicht nur einen Bestand, sondern auch einen Betrieb.
Ja.
Und dadurch schaffe ich einen tatsächlichen Wert. Und das sollte so früh wie möglich, am besten gleich mit Gründung, angegangen werden. Das wäre auch meine Antwort darauf gewesen. Und deshalb ist die Frage, ist das in der Praxis langsam das Verständnis durchgedrungen, wenn du mit den Kollegen sprichst? Oder ist dann immer noch so, dass man, also kommen die inzwischen quasi schon mit 30 und sagen, ich möchte mich darauf vorbereiten, kannst du mir da helfen? Oder kommen sie dann doch erst mit 70?
Also die Kollegen, die mit 30 kommen, was sehr, sehr jung ist, auf unserem Markt, muss man sagen. Aber wenn die Kollegen zu mir kommen, dann möchten die eigentlich Wachstum und möchten erweitern. Aber diese Kollegen sensibilisieren wir auch schon, die sprechen wir drauf an. Du kennst ja, wir hatten ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, unsere vier Gruppierungen. Diese Selection, das ist das, was wir schon angesprochen haben, aber das Safe und das Thema Future, genau über das sprechen wir. Was musst du in der Zukunft möglichst ab heute tun, damit du in 20 Jahren genau da bist, um problemlos deinen Betrieb offen zu legen und nicht Akten zu wälzen und irgendwelche Papiere rauszusuchen, sondern digital jedem deine Kundenstruktur, deine Altersstruktur, deine Bestandszusammensetzungen, alles das kannst du digital tun, unterstützt die FEMA. Also wir haben da überall unsere Möglichkeiten, und nutzt die doch einfach. Also du musst es ja gar nicht neu erfinden, sondern wir haben das im Haus und wir verbinden dann die Personen, die da helfen können. Das bin nicht immer nur ich. Das wäre auch nicht möglich. Das wäre ein bisschen krass, wenn ich das alles machen müsste. Aber wir unterstützen dich in jedem Bereich. Auch bei Digitalisierungsdingen können wir unterstützen. Und hier führen wir die richtigen Personen dann zusammen und die besprechen sich und dann darf man diese Werkzeuge, die wir ja schon haben, die sind ja nicht neu, die muss man nur bekannt machen und auch, ich sage es mal, beschreiben und in die Maklerbetriebe einführen, dann kommst du da auch hin. Also das ist unser Ziel, ganz moderne Betriebe in den nächsten 10, 20 Jahren vorzufinden. Wenn ich heute natürlich einen Makler habe, habe gerade einen in Berlin, der ist 85, der hat sich jetzt 15 Jahre überlegt, seinen Betrieb abzugeben. Der ist natürlich noch nicht optimal digitalisiert, um es vorsichtig zu sagen, unterwegs. Das ist leider so, wir kriegen das aber hin. Dann muss ich halt sagen, jetzt müssen wir uns halt nicht 15 Jahre Zeit lassen, sondern jetzt machen wir noch ein Jahr drauf, aber dann haben wir mal sehr, sehr viel in die richtige Richtung gebracht, wenn wir dann digitalisieren, klar, da brauchen wir mindestens 13 Monate, weil 12 Monate hat das Jahr und durch die Fälligkeiten brauche ich dann die 12 Monate, um alle Fälligkeiten durchzuspielen. Aber dann bin ich schon ziemlich weit und dann kann ich auch an den Jüngeren abgeben. In dem Fall war es jetzt doch nicht so schwer, weil der Makler im Hausverwaltungsbereich spezialisiert war. Der war nicht so breit gestreut, will ich damit sagen. Deswegen ging der Aufwand, ging noch einigermaßen.
Ja, Ausschließlichkeitsvertreter.
Aber,
du würdest dann mein Shoutout unterstreichen, wenn ich sage, stellt euch am besten von Anfang an schon rein strategisch so auf, dass ihr quasi das Unternehmen schon für den Nachfolger vorbereitet, ja. Und macht das nicht erst ein halbes Jahr vorher, weil es ist halt ein deutlicher Unterschied nicht im Wert am Ende, aber natürlich auch in der Arbeit, die das macht, dass man dann elegant rausgleiten kann und nicht dann nochmal den größten Arbeitsaufwand ganz am Ende hat.
Ich habe ja auch immer wieder die Jahresgespräche, wo ich ja viel regeln kann. Ja. Jetzt gerade nochmal, ich habe es schon gesagt, Mandate und Datenschutzerklärung. Wenn ich die aktualisiere, wenn ich das im letzten Jahr vor meiner geplanten Übergabe machen möchte, das muss ich gar nicht erklären, das ist jedem völlig bewusst, dass es gar nicht geht. Das wird gar nicht funktionieren, wenn ich einen Bestand habe mit 1000 Kunden, ist das ein riesen Aufwand, das dann auch noch durchzuführen und dann nochmal zu aktualisieren. Deswegen fang am besten gleich damit an, dann ist das alles relativ entspannt. In den nächsten 20 Jahren wirst du deine Kunden sicherlich ein paar Mal sehen und dann muss es halt auf deiner Agenda stehen und mach's einfach mit. Aber wenn du in einem Jahr alles korrigieren willst, was du in 20 Jahren vielleicht nicht getan hast, dann wird's schwierig.
Und da habt ihr euch jetzt mit dem Unternehmermarktplatz soweit neu aufgestellt, du hast es angesprochen, ihr habt jetzt segmentiert in vier Bereiche, wo ihr Beratung anbietet. Du hast es schon mal genannt, ihr habt mir aufgeschrieben, Selection, Future, Safe und Finance. Wir können ja einfach einmal durchgehen, für was jeder Begriff oder was unter jedem Begriff dann zu finden ist. FEMA Selection ist das, was du schon beschrieben hast, quasi die wirkliche Betriebsübergabe, wo sich Verkäufer und Käufer zusammenfinden.
Das sind die Beratungen für die Übergänge, ja, da ist ein großes Spektrum, diese Datenbank, die bewerben wir, dass man sich outet. Man muss uns ein bisschen beschreiben, wer man eigentlich ist, weil alles wissen wir ja auch nicht. Wir haben ja bei unseren Partnern nicht 100% Durchdringung. Völlig normal, ist ja nicht verwunderlich. Jeder hat seine eigenen Wege auch noch neben der FEMA. Aber wir haben dann einen Fragebogen, den kann man einfach anfordern, wenn FEMA-Partner zuhören, findet man diesen unter diesem Webcode, den kennt als FEMA-Partner jeder, 9510 ist die Zahl, da finde ich auch diese Fragebogen da dafür und da muss ich mich einfach ein bisschen öffnen, was mache ich? Ich habe es schon angesprochen, bin ich zum Beispiel spezialisiert? Das ist ein wichtiges Kriterium, was wir wissen müssen, um dann zu entscheiden, wer passt denn eigentlich zu wem. Gibt noch ein paar andere Punkte, aber das ist ein Kriterium, was da halt abgefragt wird. Das nochmal zur Selection. Das FEMA Safe und Future, das ist sehr eng miteinander verbunden. Future geht in die Zukunft. Safe ist eigentlich jetzt sofort. Was kann ich jetzt sichern, um keinen Schaden zu erleiden? Da geht es eher Richtung Störfälle, Krankheit, schlimmstenfalls auch Todesfälle.
Also wenn ich jetzt Einzelmakler bin, also Einzelfirma und versterbe zum Beispiel.
Dann enden die Kotagezusagen mit dem Tod. Und dann geht der Bestand in Direktbestände über. Da haben wir, also wenn wir nicht ganz, ganz furchtbar schnell sind, überhaupt gar keine Chance, datenschutzrechtlich noch irgendetwas zu retten. Da kann man noch was retten. Da gibt es auch Möglichkeiten, ohne gleich GmbH zu sein. Aber das muss man besprechen, das muss man durchdenken. Wenn jemand da ist, ich möchte keine GmbH, ich bin Einzelunternehmer. Es gibt da auch Möglichkeiten zu retten, indem man die Rechtsnachfolge richtig klärt und richtig beschreibt und dokumentiert. Da reicht natürlich nicht, wenn ich mein Mandat stehen habe, der Nicolas Vogt übernimmt, wenn ich das da nicht stehen habe, sondern er könnte es vielleicht sein, wissen wir aber nicht. Dann auch selbst wenn ein Kunde das unterschrieben hat, wird es keine rechtliche Bindung haben. Das geht nicht, sondern dann muss ich halt andere Dinge wählen. Die gibt's, die können wir auch beraten und die können wir auch durchführen und empfehlen. Aber wir empfehlen natürlich schon die juristische Person, ob in Form von GmbH oder in Form von GmbH und KKG, weil zweitrangig, aber auf jeden Fall die juristische Person, weil die kann erstmal nicht sterben.
Seht ihr da auch schon, dass, also Tod ist das eine, Geschäftsunfähigkeit wäre das andere. Also ich kann auch nur einen Schlaganfall haben und nicht mehr tätig sein. Dann sind meine kurzfristig erstmal noch meine Zusagen noch da. Langfristig, wenn ich natürlich die Betreuung nicht mehr erbringen kann, hat der Versicherer damit eventuell auch ein Thema. Das heißt, das Thema Unternehmervollmacht, gehört das für dich da auch damit rein? Beratet ihr dazu auch?
Wir beraten, da gibt es auch schon Workshops diesbezüglich. Wir beraten da unsere Makler, nicht nur für die Makler, sondern wir beraten unsere Makler da auch hingehend ihren Kunden wiederum. Das ist der Notfallordner, dieses Notfallgeschehen. Da gibt es spezielle Workshops dazu. Das darf ein Makler ruhig für seine Kunden auch verwenden, weil nicht nur der Versicherungsmakler kann krank werden, auch jeder gewerbliche Kunde kann krank werden. Und jeder hat natürlich einen Vorteil, wenn man irgendwo einen Notfallordner stehen hat, wo manche Dinge definiert sind, die vielleicht nicht uninteressant sind. Also auch hier gibt es schon Workshops diesbezüglich und die darf man natürlich gerne auch nutzen. Es gibt auch Workshops.
Kann ich natürlich am authentischsten meinen Gewerbekunden vermitteln, wenn ich auch selber für mich das Thema gelöst habe.
Ne? Ja, absolut. Ja, aber das genau sieht man relativ oft. Das kennst du vielleicht auch, wenn du zu Kunden kommst, gerade bei neuen Mandaten, dass die Kunden wirklich sehr, sehr gut versichert sind, vielleicht in der Altersvorsorge auch sehr gut versichert sind, aber der Makler selber war es dann doch nicht. Also das finde ich schade, dass der Makler sich da immer so ein bisschen hinten anhängt. Seine Kunden sicherlich richtig und gut berät, aber er sich selber ja vielleicht dann doch nicht so gut berät und das ist schade.
Deshalb macht es ja Sinn, dass er sich von außen selbst auch beraten lässt. Ja. Das ist schlussendlich das, was man mit den Mandanten macht. Man sagt, hol dir den Rat von außen.
Ja. Und das machen wir und das wollen wir ja leisten. Und gerade alles, was mit Nachfolge zu tun hat, Betriebsführung zu tun hat, speziell im Maklerbetrieb, das wird oft bei Makler etwas vernachlässigt. Ich will da nicht alle Kollegen mit reinziehen und das ist nicht auch in jedem Punkt geschuldet. Es gibt immer so Nuancen, bei einem Makler sieht es da komisch aus und beim anderen Makler sieht es da komisch aus, aber andere Sachen stimmen dafür wieder richtig gut. Aber man sollte einfach drüber nachdenken und da das sofortige Beginnen mit der Modernisierung meines Betriebes, mit der richtigen Aufstellung, dass man das auch nicht nur einmal macht in seinem Leben, sondern dass man es immer wiederkehrend macht, sprich irgendwie einmal im Jahr, vielleicht gibt es mal zwei ruhige Tage, sich zurücklehnt und einfach mal philosophiert, an was muss ich denken, wo habe ich meine Defizite und wo kann ich mir vielleicht auch Hilfe holen, um das mit meinem gegebenen Manpower auch zu bewerkstelligen. Und ja, hier gibt es die FEMA, ich kann es immer nur bewerben. Wir haben viele Dinge, die wir für unsere Partner abarbeiten können.
Also ich kann es aus der Praxis unterstreichen, empfehlen. Wir haben uns immer vierteljährlich, haben wir Klausur, wo wir uns diesen Themen auch widmen, oder monatlichen Unternehmertag, wo du einfach mal aus dem Tagesgeschäft raus bist und die Dinge reflektierst. Und da kann man solche Themen ja auch mit auf die Agenda nehmen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, nicht nur sich vom Alltag treiben zu lassen, sondern proaktiv halt an seinem Betrieb zu arbeiten. Das Safe, sagst du, das sind die Themen, die mich sofort treffen können, weil jeden Tag kann ich nicht mehr da sein, das verstehe ich. Future, sagst du, betrifft mehr die Zukunft. Wo ziehst du da die Grenze? Was sind da die unterschiedlichen Inhalte?
Ja, das Future, das beinhaltet ja das Safe irgendwie. Das Safe ist halt so das Spontane, jetzt passiert was, das muss geregelt sein. Also dieser Störfall, der klassische Störfall. Mhm. Das Future geht eher in die Richtung, wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass ich meinen Betrieb halt wirklich jährlich durchleuchte und wirklich jährlich auf Handy, an Dinge wieder aufrichte, die halt einfach fehlen. Ich hatte Mandat schon gesagt, ich habe Datenschutzerklärung schon gesagt, okay. Ich habe die Jahresgespräche schon erwähnt, was man jetzt die nächsten Jahre, also das sofort beginnen und dann die nächsten Jahre immer Step by Step versuchen, die Defizite aufzuarbeiten. Also nicht ein Jahr vorher.
Die Dinge auf die Roadmap holen.
Ja. Und das ist total angenehm, wenn ich doch 5-10 Jahre Zeit habe, um genau diese Dinge zu regulieren. Nicht ein Jahr. Ein Jahr ist eine Katastrophe. Das wird eine Katastrophe und ich plädiere, wir können nur beraten, also jeder Makler ist bei der FEMA ja immer selbstständig und für sich verantwortlich. Wir sind eine Genossenschaft und kein Pool, also wir machen eigentlich nur für die Makler Beratung und das soll es auch so sein. Wir können Hilfeleistungen stellen, wir können Weiterbildung machen, aber jeder Makler muss schon für sich entscheiden, was er tut.
Ja. Und dann habe ich das verstanden und dann bleibt noch Finance, der Name ist Programm wahrscheinlich, da geht es vermutlich um Finanzierung des ganzen
Übergangs. Jawohl, das war dieses Jahr ein Thema, das hat uns von Anfang an richtig beschäftigt, weil der Anspruch unglaublich groß war. Jeder hat gefragt, kann die FEMA nicht finanzieren und viele, viele Fragen kamen da, können wir natürlich nicht, wir können es auch manpowermäßig gar nicht heben, das geht nicht. Wir haben diese Finanzberater nicht, wir haben keine Bankenzulassung, da fehlt eigentlich alles. Deswegen haben wir uns Partner gesucht, einen Partner gesucht, der so eine Plattform bewegen kann, haben aber zunächst mal Banken zur FEMA geholt. Ich hatte es vorher schon erwähnt, dass ich noch drauf zurückkomme. Wir haben einige Bankdirektoren in Karlsruhe gehabt, haben die FEMA vorgestellt, haben auch die Hürden vorgestellt, wann man überhaupt FEMA-Partner werden kann, haben unser Extranet vorgestellt, wie ein FEMA-Partner vergleicht, wie er anbietet, drei verschiedene Angebote nebeneinander legt, wie er dann auch die Bedingungswerke mit verschiedenen Farben vergleicht und dem Kunden näher bringt, wie er zu Beratungsprotokolle kommt, bis hin er sich auch weiterbilden kann. Wir waren dann zusammen natürlich auch noch bei uns im Restaurant, dass er sich auch noch gut pflegen kann, was kulinarisch betrifft. Aber das hat dann alles sehr, sehr großen Eindruck gemacht bei den Banken. Und das Ergebnis war, das war auch mein Ziel, dass der Bestand, der übernommen wird bei einem Kauf, auch als Sicherheit dient. Ich sage jetzt mal Sicherheit wie ein Mehr. Es hinkt ein bisschen, man darf jetzt gleich über mich herfallen, aber wie ein Mehrfamilienhaus die Miete abwirft, wirft ein Versicherungsmakler Kundenbestand auch Courtage ab. Und das war für mich ganz große Voraussetzung der Zusammenarbeit, dass die Banken, die da anbieten, auch genau das akzeptieren. Und das
verstehen
haben,
vor allem.
Ja, klar. Aber das war dann auch wichtig, dass die Finanzberater, die zur Verfügung stehen, letztendlich dann auch die Ausschreibung machen, um diese mindestens drei Angebote auch zu bekommen, dass die auch die Sprache sprechen. Also jeder muss dann schon die Maklersprache verstehen und aussprechen. Mhm. Das haben wir erreicht. Anfang September sind wir da mit zwei Versuchsobjekten. Es soll nicht negativ klingen, es waren zwei Makler, die gerade in der Finanzierung im Kauf standen, mit ihren Hausbanken nicht zurechtkamen. Ich kannte die Gespräche, deswegen habe ich die dann direkt angesprochen, können wir euch als Versuch nutzen, um mal so die Qualität abzuchecken. Hat beides mal super geklappt, hat sehr, sehr gut geklappt. Und mittlerweile nach diesen, also es war dann Mitte September, als wir offiziell den Startschuss gegeben haben, haben wir begonnen. Und in den zweieinhalb Monaten, haben wir jetzt so, ja, über die 20 Millionen sind wir schon drüber, Finanzierungsvolumen vermittelt. Also das ist schon heftig, richtig gut. Es sind nicht alle Finanzierungen glatt gelaufen, sind nicht auch alle Finanzierungen gelungen, das muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber klar, eine Finanzierung bedarf auch ein paar Unterlagen und die Banken müssen natürlich auch die Chance haben, derjenige, der dann eine Finanzierung möchte, auch ein bisschen zu kennen und zu durchleuchten.
Ja, hängt immer an der Zuarbeit auch zu den Banken.
Das gehört dazu. Je besser die Makler mitgearbeitet haben, je besser die Makler abgeliefert haben, je besser hat auch die Finanzierung geklappt.
Habe ich denn als FEMA-Partner auch Zugriff auf diesen Weg, an eine Finanzierung über die Bank zu kommen für eine Bestandsübernahme, wenn dieser Bestand, den ich übernehmen will, jetzt nicht vom Marktplatz kommt?
Natürlich. Also den Weg verschließen. Wir verschließen überhaupt gar keine Wege zu keinem der Punkte. Wenn jemand zu uns kommt, es gibt einen Anforderungsschein, den möchten wir gerne im Vorfeld haben. Auch 9510 Webcode kriegt man auch einen Anforderungsschein für Finanzierungen. Hier möchten wir einfach wissen, um was geht's. Also ich bin auch schon angefragt worden, finanziert ja auch eine Eigentumswohnung. Ja, die Idee war anders. Also die Idee war eine andere. Ich habe dann ein Smiley dahinter gemacht, habe es mal weitergeleitet. Ich glaube, die wurde sogar gemacht. Ich glaube, die Finanzierung wurde dann auch getätigt. Aber eigentlich ist das nicht.
Freut sich ein FEMA-Partner.
War jetzt nicht die Grundidee, aber auch das gehen wir einfach mal weiter. Wir schauen dann mal. Aber wir wollen dann so ein bisschen, warum Anforderungsstein. Wir möchten das unter Kontrolle halten. Sprich, wir wollen auch nachfragen, wo sind Probleme, wo können wir verbessern. Das Produkt ist noch so neu, da gibt es noch Stellschrauben, noch ganz viele Stellschrauben. Da wollen wir einfach darauf einwirken können. Deswegen Anforderungsschein, wir geben es sehr, sehr nah, zeitnah am selben Tag in der Regel an die Finanzierungsberater weiter. Dann macht man ein Teamsgespräch, weil wir haben bundesweite Verantwortung. Deswegen fahrt er natürlich nicht überall hin sofort, das geht nicht. Aber Teams ist ja total gut geeignet dafür, sich einfach mal kennenzulernen und mal miteinander zu reden, die Vorgänge und die Vorgehensweise einfach mal zu besprechen. Also klappt sehr, sehr gut, bin ich sehr zufrieden. Im Nachgang macht man dann einen Haken dahinter, im Vorfeld denkt man, hoffentlich klappt das auch, aber war wirklich eine gute Geschichte. Kriegt sehr gute Resonanz. Ja.
Ich habe meine Frage gerade ja selber eingeschränkt gehabt, nämlich gesagt habe, als FEMA-Partner ging das auch, wenn ich nicht FEMA-Partner bin?
Wir schließen uns nicht, ich bleibe dabei.
Also erhöht. Es wäre ja gut für alle.
Wir wehren uns nicht dagegen, weil es wäre falsch. Wir sind alle im gleichen Boot. Ob jetzt FEMA ja oder FEMA nein, wir sitzen in einem Boot. Wir haben einen riesen Markt, der konsolidiert. Das hat nicht ausschließlich was mit der FEMA zu tun, sondern das ist ein Markt. Und da sollte man sich nicht immer von vornherein irgendwas verschließen. Erstmal mit offenen Augen, offenem Visier miteinander ins Gespräch gehen und dann, wenn es klappt und wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und es gibt sicherlich Kriterien, wo man sagen muss, nee, da können wir jetzt nicht oder dürfen wir nicht. Dann ist es einfach so, aber zunächst einmal erstmal offene Augen und offene Türen und das macht Sinn.
Jetzt entstehen ja für die FEMA natürlich durch die Datenbank, durch die Beratungszeit etc. ja auch sicherlich ordentlich Kosten. Das heißt, wie viel davon übernehme ich denn als Makler, wenn ich die Beratung und Unterstützung in Anspruch nehme? Was kostet mich der Spaß?
Da kann ich sagen, also dieses Jahr haben wir keine Gebührenordnung hinterlegt diesbezüglich. Klar, wenn wir dann im Rahmen einer Rechtsberatung, Steuerberatung einen Spezialisten dazu ziehen müssen. Ich habe vorher den Namen Michaelis schon genannt. Wenn ich den zum Beispiel brauche, um nach unser LOIs und ich sage mal Wunschzettel dazu, wenn man mal alles zusammengeführt hat und wir wissen, wie ein Kaufvertrag inhaltlich formuliert werden soll, brauche ich irgendwann mal einen Jurist, der das dann in die juristische Sprache umsetzt und einen Vertrag, einen Mustervertrag macht. Je besser ich vorbereitet bin, je weniger Stunden hat der Aufwand und je weniger Aufwand der hat, je günstiger ist das. Das ist immer unser Privileg, dass wir sagen, wir gehen zum Herrn Michaelis, wenn wir genau wissen, was wir wollen. Also nicht, dass er noch in die Diskussion einsteigen muss, was wir wollen, sondern der muss wissen, was wir wollen. Und dann hat er einen relativ kleinen Zeitaufwand, um so einen Mustervertrag auch zu kreieren. Dann hat der FEMA-Kollege auch noch den Vorteil, dass er an vergünstigten Stundensätzen profitiert, die wir mit dem Michaelis vereinbart haben. Aber diese Kosten habe ich. Herr Michaelis wird nicht für mich arbeiten und sage, weil du der Christian bist, dann mache ich das alles für deine Kollegen kostenlos. Das geht natürlich nicht, sondern die haben ihre Gebühren. Die FEMA selber hat 24 noch keine Gebührenordnung. Also alles, was wir dieses Jahr bereits schon gemacht haben. Wir haben dieses Jahr 35 Betriebe übergeben oder betreut in der Übergabe. 81 stehen gerade davor, sind wir gerade aktuell dabei. Also das sieht man, dass es ganz schön viel Traffic auch bedeutet. Aber wir werden eine Gebührenordnung aufrufen. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr kommen. Die ist noch nicht endgültig abgesegnet. Unser Vorstandsvorsitzender Hermann Hübner will das aber haben. Aber ich kann gleich sagen, es hat jetzt nichts mit Honoraren zu tun, die man vielleicht draußen am Markt kennt, sondern das sind festgeschriebene Gebührensätze und das wird irgendwo zwischen 1.000 und 6.000 Euro sein, was wir einmalig wohl, also nicht prozentual 5% aus dem Kaufpreis oder sowas, was man ja hört, was man ja oft von den Vermittlern hört und das von beiden Seiten, wenn es geht, da kommen ja dann schon mal Zahlen hoch, die so zwischen 20, 30, 40, 50.000 Euro liegen können. Das ist eigentlich gar kein Problem, was so ein Vermittler aufruft. Das wird bei uns nicht der Fall sein. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen, ich sage jetzt mal, eine Aufwandsentschädigung. Das würden wir gerne haben, aber das entspricht sicherlich dem, was am Markt so normal aufgerufen wird.
Um es kurz zeitlich einzuordnen, heute schreiben wir den 19.12.2024. Wenn ihr das jetzt hört, sind wir aber schon im Jahr 25. Das heißt, wenn der Christian sagt letztes Jahr, dann meint er dieses Jahr meint er 24 und nächstes Jahr, dann meint er 25. Also vielleicht, wenn ihr das hört, gibt es die Gebührenordnung schon. Da einfach dann mal den Christian fragen. Genau. Und ansonsten, ich grenze es auch so ab. Ne? Du hast dann von euch eine neutrale Beratung, wenn es gerade um die Vermittlung auch von der Nachfolge geht, auch eine Neutralität gegenüber dem Käufer und Verkäufer. Das heißt, es widerspricht ja gar nicht dem Gedanken, dass ich für mich selber als Kaufinteressent oder auch als Verkäufer mir meinen persönlichen Berater noch, der dann natürlich nicht mehr neutral ist und auf meiner Seite steht, rechtlich wie ein Anwalt, mir noch dazu hole. Wenn ich mich dann besser und sicherer fühle und glaube, dass der mir da Know-how mitbringt, dann ist es ja durchaus berechtigt. Das kann ja jeder für sich entscheiden, ob er, wie wenn er vor Gericht geht, ob er jetzt mit einer neutralen Beratung geht oder mit seinem Anwalt an der Seite. Das sind ja unterschiedliche Qualitäten, die beide ihre Berechtigung haben.
Ja, vielleicht auch nochmal der Tipp, gerade wenn wir von unseren Kooperationspartnern sprechen, überwiegend sind es Anwälte, Steuerberater, aber es ist schon wichtig, wenn man in ein Gespräch geht und kriegt schon Verträge vorgelegt, die eigentlich fixe sind. Ob das LOIs sind, also Letter of Intent, so Wunschformulare, darf ich noch mit jemand reden, habe ich Schweigepflicht bis da und da oder bis hin zum Vertrag, wo noch 24 Klauseln hinterlegt sind. Wenn das passiert, muss ich das zurückzahlen. Wenn das passiert, kriege ich gar nichts mehr. Ich übertreibe jetzt ein Stück. Aber da bin ich dann schon sehr bei ausgewogenen Verträgen, was ich gern hätte. Also absolut, nicht einseitig geschrieben von großen Häusern, von großen Rechtsanwaltsagenturen, die natürlich auch ihre Honorare verlangen, aber dann auch nicht von diesen Verträgen abweichen. Wir wollen Vertragsgestaltungen, die individuell sind, die ausgewogen sind, die für beide Seiten gut, sehr gut passen und mit dem auch jeder dauerhaft leben kann, damit es dann nach 1, 2, 3 Jahren nicht zum Rechtsstreit kommt. Und da würde ich schon auch Wert drauf legen, dass man da zunächst die erste Anlaufstelle bei der FEMA sucht, weil wir sind grundsätzlich erstmal neutral. Wir haben in erster Linie kein monetäres Interesse. Du hast schon gesagt, natürlich freut es uns, wenn die FEMA-Kundenbestände steigen. Das ist ja klar. Das wäre falsch, wenn wir anders denken würden. Aber wir kaufen nicht und wir verkaufen nicht. Also wir haben im Vordergrund erstmal keine Interessen. Wir wollen, dass die Makler keine Fehler machen und dass die auch beruhigt in ihren Ruhestand gehen können.
Dass es einen guten Übergang gibt, ne? Einen geräuschlosen, ruhigen Übergang für beide, der für beide einen Vorteil bietet. Ja. Ich denke, das ist auch immer für jeden sollte, dass auch jeglichen anderen Berater, wenn er seriös arbeitet, sollte das immer auf der Fahne stehen, dass es für beide Seiten ausgewogen ist, sonst fällt mir das früher oder später sowieso auf die Füße. Ja. Und von daher finde ich den Ansatz auch sehr schön. Und du hast ja schon gesagt, ich brauche gar nicht mehr dazu aufrufen. Den Webcode hast du schon genannt, während sich nicht merken konnte, 9510, den schreiben wir noch in die Shownotes rein. Und du hast auch gesagt, ihr habt ja TV-Sendungen dazu aufgenommen. Wer ins FEMA Extranet kommt, kann die da wahrscheinlich auch finden. Aber du hast gesagt, du könntest auch die direkten Links zur Verfügung stellen. Ne? Dann packen wir
die in die. Ja, wir sind gerade dabei, so die passenden Workshops in der Mediathek zusammenzustellen. Die stehen noch nicht im Extranet. Ich will es gleich sagen, wir sind gerade dabei, die zu selektieren. Ah, okay. Aber man kann natürlich selber auch in die Mediathek gehen und selektieren. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel, wenn man Betriebsform eingibt, dann stößt man schon auf den Thorsten Hofmann, der ganz tolle Workshops dazu gemacht hat. Die findet man auch selber. Aber wir wollen es einfacher machen. Wir stellen die im Extranet unter dem Unternehmermarktplatz zur Verfügung. Die findet man dann auch nicht unweit von 9510. Also irgendwo werden die sein. Die findet man ganz einfach. Dann, aber die sind noch nicht eingelinkt. Aber wir sind schon dabei, das zu tun. Ist in den nächsten 2 Wochen wahrscheinlich auch erledigt.
Also vielleicht haben sie es in die Shownotes geschafft, vielleicht nicht. Der Webcode auf jeden Fall.
Ja.
Wenn ihr das hört, einfach mal reingucken.
Aber bis dann die Sendung kommt, danke für den Hinweis, bis dahin steht's drin.
Genau. Deshalb, Christian, vielen Dank für die Einblicke in den neuen FEMA Unternehmermarktplatz. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei, vor allen Dingen allen, die darüber ihren Nachfolger finden. Einen geräuschlosen, fairen Übergang für alle.
Ja. Und ich danke dir auch.
Herzlichen Dank.
Ja, danke dir, dass ich bei dir sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
Und jetzt, wer es jetzt anhört, wird sich wundern. Ich sage jetzt schöne Weihnachtszeit.
Einen guten Rutsch. Bis dahin.
Mach's gut. Bis dann. Tschüss.